Also Thema heißt Empowering Enterprise Mobility, was für mich bedeutet, wir wollen Mobilität einfach ermöglichen. Und es heißt nicht immer, ich weiß, viele können es nicht mehr hören, bring your own device. Wir haben mittlerweile auch sowas wie choose your own device. Darum geht es eigentlich nicht nur, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter, dass die Benutzer mobil unterwegs sind und ihre Arbeit von überall aus machen können, machen sollen vielleicht. Also bei Microsoft ist es auch so. Wir sind jetzt nicht unbedingt aufgefordert, aber doch nicht ins Büro zu kommen, aber es wird schon ein Trend dahin gehen, dass man natürlich nicht immer irgendwie einen Platz reserviert, sondern durchaus auch von zu Hause vielleicht arbeiten kann, dann soll das natürlich alles auch sicher gestaltet werden. Ich habe jetzt in dem Punkt gar keine Agenda, sondern ich habe eigentlich so viel, dass ich hoffe, dass ich viel, viel auch zeigen kann, was man alles machen kann. Ich habe jetzt einfach mal so ein übliches Office 365 Environment genommen. Warum? Weil ich sage, gerade die Leute, die in Office 365 Tenant vielleicht schon haben, nutzen oder können viele Sachen bereits nutzen, die ich gerne zeigen möchte und können darauf aufbauen. Ich will gar nicht jetzt groß über die Technologie mehr reden, dass man sagt, okay, ich habe mein On-Premise-Netzwerk und dann habe ich da halt klar mein AD und vielleicht habe ich auch mein System Center, Config Man. Man darf nicht vergessen, dass wirklich 65% unserer großen Kunden, die haben alle System Center, Config Man im Einsatz, also die haben diese Infrastruktur und setzen dann vielleicht, wenn ich später über Windows Intune spreche, auch einfach darauf auf, dass sie sagen, okay, ich verbinde das und habe einen Connector dorthin. Und dann kann das Ganze über ADFS-Server und über Web Application Proxy, vorher gab es sowas wie ein TMG, also das heißt, ich brauche einfach nur einen Server, der mir es ermöglicht, meine On-Premise-Netzwelt oder beziehungsweise hier den ADFS-Server nach draußen zu publishen, ist hier, könnte das der Web Application Proxy sein, der ebenfalls den ADFS-Proxy beinhaltet. Und dann habe ich eben mein Office 365 Tenant. Über AD Sync kann ich meine Benutzerkonten synchronisieren und kann dann trotzdem es so konfigurieren, dass die wirkliche Authentifizierung bei mir on-premise stattfindet. Also nicht, dass ich die Benutzerkonten oder mit die Passwörter mit synchronisiere und das läuft alles in der Cloud. Das kann sich jeder dann selber überlegen, aber das ist jetzt so ein Common-Szenario. Und was ich machen möchte jetzt, ist so ein bisschen auf dieses Office 365 aufsetzen, weil man kennt, okay, ich kann dort Dokumente ablegen, ich kann Dokumente sharen, ich kann die per E-Mail verschicken und so weiter und so fort. Es kommt der AD-Sync noch. Okay, ich habe hier noch ein paar Benutzer, die brauchen wir jetzt nicht. So, worum es eigentlich geht, ist natürlich Devices. Es geht um Apps und es geht um Dateien. Und das Ganze natürlich geschützt oder beziehungsweise der Zugriff auf diese einzelnen, nenne jetzt mal Säulen, mit dem Thema Identity. War irgendjemand in der Session von dem Jörg Joos, AD? Ein oder andere. Das heißt, er wird dieses Thema wahrscheinlich da auch schon angesprochen haben, welche Möglichkeiten es für Unternehmen gibt. Ich konnte leider selber nicht teilnehmen. Wir haben eine Suite zusammengebaut, sage ich jetzt mal, die beinhaltet eben Azure AD Premium, die beinhaltet Azure Rights Management Services und Windows Intune und heißt Enterprise Mobility Suite. Die einzelnen Produkte sind natürlich auch einzeln zu erwerben, aber das ist halt so ein schönes Bundle. Und für Leute, die Office 365 haben, ist das eben eine schöne Sache, um darauf aufzusetzen. Und ich werde versuchen, diese drei Produkte zu zeigen, aber mir liegt momentan auch sehr am Herzen das Thema Azure Remote App. War jemand in Basel vor einem Monat und hat meine Session schon gesehen? Nein? Ist nämlich gerade erst in Preview draußen und es passt aber auch wunderbar hier dazu, wenn es darum geht, einfach den Zugriff auf Apps zu ermöglichen. Also, das heißt, habe ich gerade vorgestellt, wir haben Hybrid Identity Management über Azure AD, wir haben Data Protection über Rights Management Services und Mobile Device Management und das würde ich eben alles gerne ansprechen. Ich komme wahrscheinlich nicht auf diese ganzen einzelnen Buckets hier mit, sondern ich möchte viel zeigen und machen. Wenn man das Ganze selber ausprobieren möchte, es ist ein bisschen ein Gedöns, weil ich kann nicht einfach sagen, try EMS, sondern ich habe drei Produkte und ich muss mich halt für diese drei Produkte anmelden. Man kann sich ganz einfach man kann eine Trial für Office 365 beantragen, dann bitte dran denken, dass man die Enterprise nimmt. Die sieht man nicht gleich, man muss da irgendwie ein bisschen rumklicken vor Business und dann nochmal einen Link und dann findet man das irgendwo da unten. Und dann geht man auf seinen Azure Tenant, lege dort ein Azure AD an oder man, nee, beziehungsweise Stop, man holt sich die Benutzer aus seinem Office 365 in sein Azure, dass man dort dann ebenfalls diesen Tenant, das heißt die ganzen Benutzer und Gruppen verwalten und sehen kann. Und enables diese Subscription dann für Premium und kann dann eben diese einzelnen Sachen wie RMS aktivieren, man kann dann noch eine Intune Subscription beantragen und man kann sich für Remote App anmelden für die Preview. Wer das alles dann der Reihe nochmal in Ruhe wissen will, ich habe dafür irgendwann mein Video aufgezeichnet, das gibt es auf Channel 9, das ist jetzt ohne Tonspur, aber zeigt halt, was man machen muss. So, was wir eigentlich wollen ist, die Probleme von euch oder euren Kunden damit lösen. Was sind denn so diese gängigsten Probleme, wenn wir gerade von Office 365 reden, von irgendwelchen Cloud-Produkten? Also mein Klicker funktioniert nicht, deswegen stehe ich jetzt hier leider so ein bisschen stumm. Sie vertrauen irgendwie der Cloud nicht wirklich. Also das ist immer so das erste Statement, was wir natürlich hören. Sie vertrauen aber auch nicht wirklich oder ihr vertraut nicht wirklich auch den Benutzern, die mit ihren Computern arbeiten, die vielleicht auf die Cloud zugreifen. Man weiß jetzt nicht so, was sie machen. Die Verwaltung von Benutzern und gerade wenn es darum geht, zusätzliche Cloud-Services mit zu integrieren, ist immer mehr und wird irgendwie immer, irgendwann ein Overhead, wie es hier wie es so schön heißt. Man weiß auch nicht, was die Benutzer alles so für Apps benutzen und was sie für Cloud-Services eigentlich nutzen. Also man hört immer gerne, ja, Dropbox, nö, haben wir nicht, ne? Und wenn man dann aber mal App Discovery laufen lässt, dann schaut man doch mal ein bisschen komisch, wie viele Bits und Bytes denn dann doch genau auf solche Cloud-Services gespeichert oder transferiert werden. Man hat eben keinen Zugriff über die Cloud-App, sondern die Benutzer installieren sie sich, nutzen sie, wie sie genau wollen und die Benutzer speichern Dateien überall, weil es vielleicht keine Restriktion gibt. Und als letztes natürlich noch ein ganz beliebtes, bekanntes Thema, sind einfach viel zu viele Kennwörter, die man sich merken muss. Gleiche Problem habe ich auch noch. Für gerade diese Bring-Your-Own-Device-Szenarien wollen die Leute eigentlich auch gar nicht, dass das Device gemanagt wird. Sagen, warum soll jetzt meine IT mein Device, mein privates managen? Das heißt, da komme ich dann später zu, dass man sagt, gib deinen Benutzern einen Mehrwert davon, wenn sie ihr Device auch managen lassen. Und das kommt dann später. So, als erstes möchte ich gerne auf die Azure AD Reports eingehen, die einem zur Verfügung stehen, weil man einfach darüber viel, viel mehr Informationen über die Benutzer bekommen kann. Was sind Azure Reports? Azure Reports werden natürlich über unsere Azure Rechenzentren, über die ganzen Logfiles, die dort gesammelt werden, ausgewertet. Man kann, also jeder Traffic, der in die Azure Rechenzentren verläuft, wird natürlich protokolliert und man kann dann auf die IP bzw. auf den Tenant genau herunterfiltern, was jetzt zu dem Einzelnen, zu Ihrer Firma, zu Ihrem AD-Tenant gehört. Und das sind natürlich Daten, die kann man selber gar nicht sammeln. Vor allem werden auch IP-Adressen verglichen, die vielleicht auf malicious Webseiten auch schon mal zugegriffen haben oder die, wo man einfach Traffic auf nicht so sauberen Seiten festgestellt hat, die können damit dann nicht verglichen werden, sondern gefiltert werden, identifiziert werden, dass man dann auch so einen Report hat, wie zum Beispiel, das könnte ein Hacker sein, der vielleicht versucht, darauf zuzugreifen, weil man gesehen hat, dass diese IP-Adresse versucht hat, mit verschiedenen Anmelde-Credentials sich anzumelden, auf verschiedenen Tenants. Wie soll ich das als ich, ein Azure-Benutzer oder ein Azure-Administrator, denn selber rausfiltern oder rausbekommen? Dafür sind diese Azure Reports. Da gehe ich dann jetzt erstmal drauf. Und zwar bin noch angemeldet, das ist sehr schön. So, es gibt eine Vielzahl von Reports. Die sind auch sehr, sehr schön dokumentiert. Ich habe den Link in den PowerPoints, die werden ja später dann auch geshared in meinen Notes unten, ist dieser Link dann damit drinnen, der auf unsere MSDN-Seite verlinkt mit den einzelnen Informationen, weil manchmal weiß man gar nicht, was bedeutet das jetzt eigentlich. Was ich immer ganz cool finde, sind solche Sachen wie Sign-in von multiple Geographies. Solche Sachen kann man wirklich schwer faken. Natürlich, klar, man kann bestimmte Browser-Add-ons installieren und von dann darauf zugreifen und so weiter. Und man sieht es jetzt zum Beispiel hier, wir haben das auch versucht darzustellen. Hier drüben steht die Estimated Travel Hours, die jemand brauchen würde von Dubai nach Redmond, wären 23. Und der User hat es aber geschafft in 2 Minuten 58. Ist vielleicht ein bisschen komisch. Also der gleiche User meldet sich von zwei unterschiedlichen Lokationen an innerhalb von 3 Minuten, wo er eigentlich hätte 23 Stunden im Flieger erstmal sitzen müssen. Es gibt einem einfach eine bessere Übersicht über Dinge, die man sonst gar nicht so rausfiltern könnte. Also man sieht zum Beispiel auch, dass es eben diese Suspicious Activities, wo IP-Adressen gefunden worden sind, wo hier drauf zugegriffen sind, die auch vielleicht auf irgendwelchen Malware-Servern mal war, wo man dann vielleicht dem Benutzer sagt, du bitte scan mal deine Maschine, ob du da irgendwie irgendwas drauf hast, da habe ich jetzt hier nichts. Also das heißt, hier diese Reports finde ich wahnsinnig interessant und wahnsinnig wichtig und da habe ich doch auch gleich schon eine Frage. Das ist aber der Rechner, ist nicht das Rechenzentrum. Ach so, okay. Nee, sondern es ist von dem Rechner aus, von der IP-Adresse, wo dieser Rechner sich aus, von dem Netz anmeldet, in einem Azure-Rechenzentrum. War jetzt nur, genau, also nicht, genau. Genau, oder auch irreguläre Activity, das sind solche Sachen wie, huch, ich habe... Das sind solche Sachen wie Azure Machine Learning guckt jetzt hier, ob der Benutzer sich wirklich total wirr anmeldet, also zu bestimmten Zeiten. Also mich wird der wahrscheinlich nie da reintragen, weil ich bin halt auch nachts mal am Arbeiten oder morgens um oder wie auch immer. Aber wenn man sonst irgendwie von einem Benutzer weiß, der arbeitet immer meldet er sich an um 8 und dann ist er um 2 weg und fertig und auf einmal kommen verschiedene, ganz andere Anmeldeverhalten von diesem Benutzer. Also das heißt, hier ist Machine Learning dahinter, auch von den Rechnern. Das sind dann solche irregular Sign-in Activities. Gut, das sind die einzelnen Reports, die einem einfach vielleicht ein bisschen mehr Insights darüber geben, was machen meine Benutzer, die sich auf meine Cloud-Services anmelden, einfach um ein bisschen mehr Sicherheit darüber zu bekommen, wie wird damit mit den Cloud-Services umgegangen. Ich glaube, ich habe die wieder nicht lokal gespeichert, oder? Na, egal. Wenn ich jetzt sage, ich sehe solche Anmeldeverhalten, so komische, was kann ich jetzt denn dagegen tun? Ich möchte, dass ich sicher bin, dass der Benutzer, wenn der sich anmeldet, der Benutzer ist und dass ich eben nicht mehr, ja, also ich möchte es einfach sicherer machen. Welche Möglichkeiten haben wir mit Azure AD? Wer hat es rausbekommen im Laufe der Konferenz oder schon vorher? Richtig. Ich habe die Möglichkeit, Multifaktor-Authentifizierung mit zu implementieren und die ist hier auch einfach mit dabei. Die gibt es in 2 Kostenmodellen. Das heißt einmal, glaube ich, dass man sagt pro User, und dann kann der sich halt so oft wie auch immer, oder man sagt pro Authentifizierungsversuche. Ich muss jetzt leider, der schaltet immer wieder um. Das ist so ein bisschen nervig. Genau, Multifaktor-Authentifizierung, wie funktioniert das Ganze? Ich will es ganz schnell durchgehen. Der Benutzer greift auf eine App zu, der Benutzer greift auf Daten zu, die aber sagen, nö, sorry, ich brauche Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt, jetzt wird dann der Service den Request weiterleiten an Azure AD, Azure Multifactor Authentication. Und von dort aus wird dann, es kann ein PIN gesendet werden, es kann ein Telefonanruf stattfinden, je nachdem, wie das Ganze konfiguriert wird. Der Benutzer bekommt dann eben zum Beispiel diesen Anruf, muss diesen Anruf entgegennehmen und danach, wenn er authentifiziert wurde, wird dann über Azure Multifactor Authentifizierung auch wieder zurückgegeben an die Applikation. Ja, wurde authentifiziert, du kannst jetzt den Zugriff auf die Anwendung zulassen. Das Ganze gab es, also wir haben Phone Factor Acquired, also auch für On-Premise kann man sich das herunterladen. Wer sagt, nee, ich habe mit Azure AD nichts am Hut, aber ich möchte gerne diesen Service nutzen bei mir On-Premise, dann kann man sich diesen Multifaktor-Authentifizierungsserver auch installieren bei sich eben im Unternehmen. Das ist aber jetzt eben aus der Cloud. Und das Schöne, wenn wir die ganze Story nutzen und eben auch unsere Azure-Accounts mit einzelnen Properties, die kann man alle selektieren, in die Cloud synchronisieren. Bei uns bei Microsoft sind unsere Telefoninformationen im AD gepflegt. Also das heißt, ich bin dazu angehalten, dass auch die richtige Telefonnummer da drinnen steht. Ich kann auch gar keine reinschreiben, aber dann kann ich mir jetzt auch nicht hier über Multifaktor anmelden, sondern die Telefonnummer, die im AD gepublished ist, die dann zum Azure synchronisiert wird, das ist die Nummer, die angerufen wird. Also kann ich auch jetzt nicht, wenn ich den Benutzernamen, das Kennwort habe und mich schön anmelde und ich bin es gar nicht, einfach noch meine Telefonnummer und dann ist eine Multifaktor, nein, sondern es ist schon sichergestellt, dass das dann der Benutzer ist, je nachdem, wie es implementiert wird.
Kurze Frage, wie lizenziert sich das Multifaktor-Tool on-premise?
On-premise? Ich glaube, dass das ähnliche Kosten sind. Also, dass es die gleiche Rechnung ist, dass ich sage, ich mache das pro User oder pro... ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Weiß es jemand zufällig? Weil ansonsten... Okay, danke. Danke. Gut, ich würde gerne, ich gehe ganz kurz in die Demo rein, wie das konfiguriert wird. Ich weiß noch nicht, habe ich hier Empfang eigentlich? Weiß das jemand? Nee, weiß man nicht, ne? Ich habe eh meine Linkadresse eingetragen. Das heißt, ich muss meinen Link kurz anmelden. Und zwar würde ich ganz kurz zeigen, wie das Ganze ausschaut, wie das Ganze funktioniert und dann auch noch das Branding. Warum ist das Branding? Ich finde das Branding auch noch wichtig. Wie oft greift man jetzt halt auf Online-Server? Wer nutzt Office 365, sei es privat oder in der Firma? Gute Menge der Gruppe. Das heißt, wenn ich da mich jetzt anmelde, wenn ich jetzt auf myapps.microsoft.com gehe, wenn ich auf manage.office oder was auch immer, dann habe ich immer dieses orangene Office Bild und so einen weißen Fleck da auf der anderen Seite, wo ich meine Credentials eintrage. Das gleiche ist bei Azure, das gleiche ist bei Windows Intune. Die haben alle diese typischen Microsoft Brandings, nenne ich es jetzt mal. Woher weiß ich denn jetzt als Benutzer, melde ich mich da richtig? Soll ich da meine Credentials eingeben oder nicht? Ich selber, ich gucke nach, gucke auf Zertifikat und ne, aber macht das jeder? Ich glaube nicht. Also einfach dem Benutzer hier auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben, dass er sich an der richtigen Webseite anmeldet durch ein eigenes Branding von der Firma. Das heißt, ich muss hier nochmal raus, gehe wieder auf Duplicate. So. Gehe auf den hier drauf, gehe auf die User. Und ich habe hier so ein paar Benutzer und ich glaube, ich bin hier der German. Und ich kann hier unten sagen, Manage Multifaktor Authentifizierung, kann ich nicht. Ja. Für was?
Oh. Kollegen, die haben mehrere Rollen, die arbeiten für verschiedene Firmen bei uns.
Aber die haben dann auch unterschiedliche Tenants.
Ja, wir haben einen Tenant, aber mehrere Subdomänen.
Also woran er das Branding festmacht, ist immer Add und dann das. Und das heißt, wenn ich natürlich jetzt auf mein Azure Tenant hier oben verschiedene Domains hinpacke, das kommt jetzt darauf an, was steht hier drinnen. Also das heißt, mit welchen Credentials können sich die Benutzer an diesem AD-Tenant anmelden und daran macht er das fest. Mal ganz kurz gucken, ob die Nummer da ist. There was a problem. Super. Okay, ist egal. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt, es ist eh viel zu nervig, da muss ich es wieder ausschalten. Ich kann jetzt pro Benutzer sagen, du Benutzer, für dich brauche ich Multifaktor-Authentifizierung. Und ich kann ihm dann halt konfigurieren, was ich für eine gerne hätte, also PIN oder Telefonanruf. Und das Tolle ist, man kann hier über die, muss ich nochmal zurück, Multifaktor-Authentifizierung, da oben wird eine extra Seite wird dann aufgehen und man kann sogar per App, also das heißt für verschiedene Portale oder für ein Tenant, aber dann für alle gleich oder für die einzelnen Apps, die man später noch da drinnen hat, unterschiedliche MP3s hochladen. Also man kann dann auch noch sagen, willkommen bei contoso.com anstatt Welcome to Multifactor, die Dame, die halt jetzt so spricht. Man kann das auch noch language-basiert machen, das heißt, wenn mein Benutzer ein deutscher Benutzer ist, dann bekommt er halt einfach einen deutschen Anruf und versteht auch, dass er Pound drücken muss und weiß auch, was er tun muss. Wer damit mal spielt, ich habe das auch am ersten Mal installiert, bisschen gespielt, dachte, nö, habe ich nicht, bin ich nicht, habe mich erstmal geblockt und wusste überhaupt nicht, wie kann ich jetzt den User wieder anblocken. Keinerlei Informationen, also das findet man dann alles eben hier und geht dann unten auf Manage und dann öffnet sich eine extra Webseite und dort findet man diese ganzen Informationen wie Reports, wie viele Leute melden sich denn darüber an, wie viele wurden gekickt. Das Ganze mit anpassen? Okay, super. Also auf jeden Fall darüber geht es dann. Deswegen sage ich auch, ich will jetzt gar nicht weitergehen. Was ich aber gerne zeigen möchte, ist zum Beispiel das Branding. Ich will es gar nicht auch noch durchgehen, aber wenn ich hier oben auf Manage gehe, ID, Configure, gibt es hier oben das Customize Branding und auch hier kann ich das Branding für meine unterschiedlichen Sprachen mit konfigurieren. Also auch hier kann ich eine Information auf der einzelnen Webseite mit angeben, die dann pro Sprache mitgezeigt. Wurde es auch gezeigt? Ja. Waren Sie alle hier in dem Track den ganzen Tag? Okay. Gut, also hier habe ich auch schon ein paar angepasst und wenn man dann eben sich jetzt anmeldet mit irgendeinem anderen Credential, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz auf myapps.microsoft.com und da bin ich hoffentlich noch nicht angemeldet. Er zuzelt. Wir sehen später beim iPad, ist egal. Da muss ich mich dann eh anmelden, passt. Gut. Also Reports und Multifaktor-Authentifizierung sind einfach eine Möglichkeit, um den Benutzern vielleicht einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu geben, wo sie sich anmelden und das Ganze einfach etwas sicherer zu gestalten. So, das heißt, ich weiß nicht, was davon jetzt gezeigt wurde. Wenn das jetzt hier in der Azure AD-Session auch gezeigt wurde, einfach kurz sagen, dann springe ich da kurz weiter drüber. Ich konnte leider nicht teilnehmen. Bitte? Ja, ich weiß, nur... Ich habe aber auch ganz viele andere Sachen dabei. Und ich sehe gerade, die Zeit läuft auch schon. So, also das heißt, die Customer, den Overhead möchte man vielleicht ein bisschen reduzieren, ein bisschen minimieren. Was ist das für ein Overhead, den man oft hat? Also ich finde, so typische Beispiele, die immer mal wieder aufkommen, sind sowas wie, ich habe mein Kennwort vergessen, ich komme aus dem Urlaub zurück, weiß es nicht mehr oder ich habe es generell vergessen oder was auch immer. Genauso kann man das jetzt konfigurieren. Ich glaube, das ist ein Video, das hier abgespielt wird. Komme ich da drauf? Wenn ich den Benutzern das ermöglichen möchte, dass sie ihre Kennwörter zurücksetzen, dann will ich nicht, dass sie das einfach so können, sondern die müssen sich ebenfalls erstmal wieder verifizieren, dass sie diese Benutzer auch sind. Das kann auch wieder sein durch einen Telefonanruf, durch eine E-Mail, die ihnen geschickt wird, dass ich einfach sicher bin, okay, das ist der Benutzer und dieser Benutzer darf jetzt auch sein Kennwort zurücksetzen. Das muss er vorher natürlich konfigurieren, weil wenn er es vergessen hat, kann er auch die E-Mails wahrscheinlich nicht mehr abrufen. Ein weiteres Common-Szenario, das ich sehe, ist sowas wie SharePoint-Seiten. Wer hat SharePoint im Einsatz? Einige. Wer lässt denn seine Abteilungen die SharePoint-Seiten selber verwalten? Nicht alle, von denen sich gemeldet haben, aber doch einige. Und ich glaube, dass es eine schöne Sache ist, die vielleicht auch die Gruppen selber verwalten zu lassen, die sie dann berechtigen, auf die einzelnen Teamsites zuzugreifen. Und das kann jetzt ausufernd sein, das kann nicht ausufernd sein. Man kann mittlerweile, vorher war es so alle oder gar keiner, mittlerweile kann man Gruppen definieren, die das Ganze dürfen. Ist eine schöne Sache, also es gibt ein Self-Service-Portal, über dieses sich die Benutzer eben die Gruppen pflegen können. Man kann eine Gruppe entweder so konfigurieren, dass sie auto-approved ist oder dass sie mit Approval stattfindet. Ich versuche mich mal kurz anzumelden. Und über myapps.microsoft.com kommt man dann eben auf dieses Self-Service-Portal, worüber man einmal die Kennwörter zurücksetzen kann, aber eben auch die entsprechenden Gruppen anlegen und pflegen kann. Und es dauert, ich weiß nicht, 2 Minuten und dann kann man dann eben in seinem Office 365 Tenant diese Gruppen sofort benutzen und auf seine Seiten berechtigen. Access, genau, da habe ich hier die Groups. Und kann sagen, ich möchte eine neue Gruppe anlegen. Und hier unten, wie gesagt, diese 2 Optionen ist open to join for all users oder man muss es eben extra noch approven. Und wenn man es approven muss, dann sieht man schon hier oben sind die ganzen ausstehenden Approvals. Derjenige bekommt natürlich eine E-Mail. Glaubt mir jeder, wenn ich jetzt eine SharePoint-Seite anlege in meinem Office 365 Tenant, dass ich die Gruppe dann da auch berechtigen kann? Ne? Gut. Super. Gut, also, und wie gesagt, das andere Szenario war die Möglichkeit, die Passwörter zurückzusetzen. So, mehr Informationen über die Apps. Das ist eine coole Sache. Hat jemand schon mal versucht, bei sich ein bisschen zu testen? Cloud App Discovery? Nein. Cloud App Discovery ist ein Werkzeug. Man muss einen Agent installieren. Also das heißt, man kann das nicht einfach, gucke jetzt mal ein paar Logfiles, sondern wenn man die Möglichkeit hat und man sich irgendwie abstimmt im Unternehmen, dass man das mal einführen darf, das ist ein kleiner Agent und über diesen Agent wird aller HTTP und HTTPS-Traffic einfach mitprotokolliert. Man sieht es auch an den Logfiles und Cloud App Discovery ist natürlich dafür optimiert und ausgelegt, dass er erkennt, dass das halt Software as a Service, also Cloud Services sind, also wie ein Dropbox oder wie ein Box oder ein Twitter oder sonstige Apps, die man einfach nutzt. Also alles, was irgendwelche Software-as-a-Service-Anwendungen sind. Und was habe ich dann davon? Ich sehe einmal, hey, wir nutzen die Cloud, obwohl wir sie eigentlich gar nicht nutzen. Das ist, viele sagen dann, ui. Aber auf der anderen Seite kann ich damit dann auch vielleicht diese Apps den Benutzern zentral zur Verfügung stellen, wo ich ihnen wieder Mehrwerte davon gebe, dass sie eine IT haben, dass die IT sie managen möchte, was sie jetzt von Devices Sicht aus ist. Also man kann damit ja hoffentlich die Benutzer und die IT im Entscheidungsbereich dann vielleicht einfach ein bisschen in die Cloud-Welt ein bisschen lenken. Das ist eben jetzt, dann kann man die Benutzer auch die Apps ihnen zur Verfügung stellen, von denen ich möchte, dass sie sie nutzen oder von denen ich weiß, dass sie sie nutzen. Und das Ganze dann halt einfach auch noch secure. Ich hatte gestern die Kommunikation irgendwann abends am Tisch da beim Bier, dass Twitter ist so eine Sache. Wir haben ja bei Microsoft auch diesen Microsoft Developer Network Twitter-Account, wir haben diesen TechNet Twitter-Account und naja, es gibt aber bei uns 4, 5, 6, 7 Leute, die über diesen Account twittern. Das heißt, es gibt 5, 6, 7 Leute, die das Passwort zu diesem Account haben. Ist das richtig? Nee. Wenn jetzt einer das Unternehmen verlässt oder der soll vielleicht einfach nicht mehr twittern über diesen Account, was mache ich dann? Das Passwort ändern. Richtig. Finde ich also nicht so schön, sondern man kann eben Software as a Service Applications über Azure AD zur Verfügung stellen, bereitstellen, publishen. Und das Ganze zeige ich jetzt halt ganz kurz gleich an einem Twitter-Beispiel, weil es dann ganz einfach ist. Ich habe einen Twitter-Account und dann kann ich andere Leute einfach berechtigen, wenn sie twittern sollen über technet.de zum Beispiel, dass sie dann auf dieses Icon klicken. Sie kennen kein Kennwort, aber sie dürfen jetzt darüber twittern. Wenn der Benutzer das Unternehmen verlässt und ich lösche seinen oder ich deaktiviere seinen seinen Azure AD-Account oder seinen AD-Account, das wird synchronisiert, ist der Zugriff auch weg. Also das heißt, er kann dann nicht mehr darauf zugreifen. Oder wenn er die Abteilung verlässt, dann weiß ich, okay, er muss jetzt nicht mehr im Namen von technet.de twittern und ich entferne ihn einfach aus den Berechtigungen, ich als Administrator der einzelnen Anwendungen. Und wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, ich war 3 Wochen im Urlaub, ich war 2 Wochen woanders, ich weiß gar nicht, wie viele Software-as-a-Services mittlerweile da sind. Bevor waren es, glaube ich, über 2000 und es werden täglich mehr. Das sind Sachen wie Oracle, das sind Sachen wie SAP, Cisco und so weiter mit dabei, die man sehr, sehr schön darüber publishen kann. Wurde das auch schon gezeigt?
Ja.
Bitte? Aha, okay. Gut. Naja, gut, aber es sind halt... stimmt, ne? Ja. Gut. Also Applications. Und man geht hier eben auf Hinzufügen, sagt dann, ich möchte gerne von der Gallery eine Applikation auswählen. Ach, so sieht man nichts. Entschuldigung. Ich sag ja. So, und dann kann man sich hier eben die aussuchen, die sind dann auch noch kategorisiert. Ich gehe jetzt mal auf Social und kann mich jetzt dann eben durch diese 66 hier durchscrollen oder ich kann auch hier oben vielleicht einfach mal nach Twitter suchen. Klick hier drauf und habe dann noch die Möglichkeit, und das ist wirklich großartig, kann nämlich entweder sagen, ich provide einfach nur einmal eine Credential oder die Benutzer haben selber, also ich mache eine Federation zu diesen einzelnen Services. Manche bieten das an, die wollen dann das Metadata XML bekommen und dann vertrauen die einfach den Benutzern, die sich darüber anmelden. Also eine großartige Sache, also Box bietet sowas an. Genau. Man konfiguriert jetzt hier noch den Benutzer. Man konfiguriert dann, welche Benutzer dürfen das Ganze nutzen. Und wenn ich dann als Benutzer später wieder zurückgehe, ich gehe jetzt den ganzen Prozess nicht komplett durch, sieht man, ich glaube, hier oben würde das dann irgendwann auftauchen und sagt, hey, es gibt neue Apps und dann taucht eine neue Kachel dort auf und dann sehe ich halt einen Twitter-Vogel, klick drauf. Und ich sehe ganz kurz, wie diese Sternchen auftauchen, wie er sich anmeldet, aber ich weiß von den Benutzern nichts und ich weiß von den Anmeldeinformationen nichts. Wurde das dann auch zu Ende gespielt? Er ist eine Webseite, die er aufmacht. Ich öffne Twitter und über die APIs, die nutzen, beziehungsweise über dieses Software-as-a-Service-Package, was die da reingeladen haben in die Gallery, wissen die halt, wenn ich jetzt meinen Benutzername, Kennwort, füllen die dann in ihr Twitter-Fenster ein und dann bin ich im Browser und ich bin der Benutzer jetzt, in dem Browser.
Genau, wenn ich dann Twitter,
ja.
Habe ich dann die Kommunikation direkt zwischen dem Twitter-Server und meinem Client?
Ja,
oder
ja.
Azure Nein, und meinem Client.
Client. Genau. Ich habe dazwischen kein Azure mehr. Ich mache einfach einen Browser auf.
Ich habe verstanden, dass man so eine Access Panel Extension installieren muss. Je nach Browser.
Ja, genau. Damit es weitergereicht wird. Ja, gibt ein paar Add-ons. Noch nicht. Also dieses ganze My App ist noch nicht auf Phone und so weiter da. Es ist leider ein bisschen schade, dass man auch nicht sagt, okay, alle Apps, die ich jetzt schon zur Verfügung stelle über dieses Portal, sind dann auch auf dem Phone für den Benutzer. Nein, dafür gibt es momentan Mobile-Device-Management-Lösungen. Aber ich gehe davon aus, dass das alles in Zukunft ein bisschen besser, noch enger zusammenschmelzen wird. Aber es wäre schön natürlich, wenn er dann auch über in seinem Unternehmensportal das Twitter-Ding hätte und das gleiche Feature nutzen könnte. Nein, nicht. Gut, dann Cloud Discovery habe ich, Software. Man kann auch eigene natürlich publishen, die es on-premise gibt. Gibt einen extra Proxy dafür in Azure AD. Oh. Gesundheit. Ich weiß nicht. So, das heißt, dann bleiben wir bei den Apps und dann würde ich einfach kurz zu dem Thema Remote App gehen. Wurde das denn gezeigt? Yay! Remote App gab es eine Session RDS, aber der hat, glaube ich, nur ganz, ich weiß nicht, was Benny gezeigt hatte. Ganz am Schluss wollte er auf das Thema ein bisschen eingehen. Azure Remote App ist momentan im Preview. Wie ist denn bei mir? Also auch hier ist es so, wir wollen die Apps zur Verfügung stellen, zack, bumm, der Benutzer soll von egal welchem Device, von egal welcher Plattform auf die Anwendungen zugreifen und das heißt, wir haben für diese Devices momentan dafür dann auch den entsprechenden Client. Wir können das Ganze wieder über das Remote Desktop Protokoll und natürlich Remote FX zur Verfügung stellt. Das Schöne ist, wenn man hat ein Scale-Out ohne Ende, also wenn ich jetzt weiß, ich habe viele Mitarbeiter, die mal neu dazukommen, eine neue Akquisition oder sonstiges, dann muss ich nicht bei mir jetzt neue teure Server hinstellen, sondern ich kann die Power der Cloud halt jetzt einfach sehr, sehr schnell und einfach nutzen. Und das ist das Geile, ich habe ein flexibles Deployment. Es gab ganz am Anfang ein Cloud-Deployment und ein Hybrid-Deployment. Cloud-Deployment heißt, ich habe ein Image, das gab es am Anfang nur eins, vordefiniert, ein Standard Windows Server 2012 R2 mit Office 365 installiert und hatte die einzelnen Apps, Punkt. Und ein Calculator natürlich und ein Paint und sowas. Und dann nur über das Hybrid-Deployment konnte ich mein eigenes Image bringen. Aber ein Hybrid-Deployment ist ein bisschen ein größerer Aufwand. Ich muss ein VPN herstellen zwischen meinem On-Premise-Netzwerk und diesem Azure Remote App Environment, weil es werden nämlich jetzt diese Maschinen, diese Remote Maschinen, also die RDS-Server in der Cloud, in meinem, werden Domain-Joined und finden, es gibt tatsächlich dann eben diese Maschinen in meinem Azure AD als Devices, die ich verwalten kann. Also das heißt, die Maschinen fahren hoch mit meinem eigenen Image. Es sind Domain-Joined-Clients, die dann aber halt auch komplett den Zugriff auf mein eigenes Netzwerk haben. Und ich kann dort Line-of-Business-Applications in der Cloud über RDS zur Verfügung stellen, die auf Backend noch auf dem SQL oder sonstiges zugreifen. Also eine coole, coole Sache. Ich habe das Ganze auch aufgesetzt und implementiert und habe das bei mir, ich habe jetzt kein On-Premise-Netzwerk als irgendwie Hardware irgendwo rumstehen, sondern bei mir ist es ein Azure-Demo-Environment, was ich dann über VPN zu meinem Azure-Remote-App verbunden habe und dann funktioniert das auch wunderbar. Also wer das einfach mal probieren möchte, wie das Ganze funktioniert. Also diese zwei Deployment-Choices gibt es, aber jetzt neu dazugekommen ist, dass man eben einmal das Pre-Installed nutzen kann, aber selbst bei Cloud-Only kann ich jetzt mein eigenes Image bringen, das ich nutzen möchte, aber es ist halt jetzt nicht Domain-Joined oder sonstiges, sondern ist halt irgendeine App, vielleicht das Notepad, XX, Schnickschnack, das man halt zur Verfügung stellen möchte. Das Schöne ist, wir können uns anmelden mit Microsoft-Accounts. Das gibt vielleicht Leute, die das nutzen müssen, jetzt schnell mal ein Outlook oder mal ein Word oder sonstiges und vielleicht keinen Domain-Account haben. Genau. Und das Hybrid-Deployment. Ich gehe da jetzt mal schnell durch. Ich zeige das lieber. Ja. Nein. Nein. Das ist aber das hier jetzt, dass ich eben die Terminal-Server, die scalen automatisch selber. Das heißt, ich glaube, nach 5 Anmeldungen wird eine neue Maschine hochgefahren, damit dann die nächsten Leute sofort auf die nächsten Maschinen kommen. Also das heißt, es ist wirklich automatisierter Scale-Out und genauso ist es bei meinen Maschinen, die ich in diesem Hybrid-Deployment habe. Sobald, also es sind immer 2 da, Und sobald, glaube ich, 10 Leute oder 6, Entschuldigung, sobald 5 Leute auf der ersten sind, wird der 6. hier an der zweiten Maschine angemeldet und jetzt wird schon die 3. Maschine hochgefahren, erstellt, Domain joined und sollten dann mehr Leute kommen. Also ich muss mich darum nie selber kümmern, um dieses ganze, wie viele Maschinen, muss ich sie wieder runterfahren oder nicht. Das ist halt das Schöne. Ui, ich muss mich jetzt im Hotelnetz anmelden. Will ich nicht. Ich probiere es mal ohne. Nein. Nee, ich bin ja hier mit dem Kabel eigentlich drinnen, deswegen. Bitte? Doch, ich habe hier alles. Alles gut. So, was habe ich hier? Ich habe hier jetzt bereits 2 Remote-Apps erstellt. Es würde hier so funktionieren, dass ich sage, zack, ich möchte gerne ein Quick-Create machen oder eben dieses etwas komplexere mit VPN. Ich sage jetzt Quick-Create, wie soll das Ganze heißen? MST ist 14, das Ganze ist in Western Europe oder auch nicht. Welches Image möchte ich haben? Man sieht auch, dass ich schon ein eigenes hochgeladen habe. Ne? My Hybrid Image kann ich auch schon auswählen. Man muss darauf achten, wenn man die Images hochlädt, natürlich, dass die dann in dem Rechenzentrum auch sind, weil sonst sieht man sie nicht. Das war so mein Problem. Ich war ganz am anderen Rechenzentrum, gar nicht geguckt. Also das geht nur in denen. Und man kann auch natürlich seine einzelnen Images später updaten. Sehr, sehr einfacher Prozess. Man hat das Image ja eh noch vorliegen, dann passt man es an, spielt irgendwelche Updates rein und lädt es wieder hoch. Wenn sie Domain-Joined sind, also wenn es diese Hybrid-Deployments sind, kann ich sie auch über ConfigMan mit den einzelnen Wizards ausstatten und dann eben über einen Standard-Update-Prozess updaten. So, dann sage ich hier Create. In der Trial, also beziehungsweise in der Preview, wer sich dafür anmeldet, kann standardmäßig nur 2 erstellen. Und einfach mal probieren, ein Hybrid vielleicht und ein Cloud-Deployment. Weil es eben immer etwas länger dauert, gehe ich jetzt, ich habe jetzt leider hier kein Bild mehr auf meinem Rechner. Weil es jetzt ein bisschen dauert, da muss es natürlich jetzt provision, das Ganze gehe ich jetzt einfach mal hier drauf auf meinen und man sieht hier die einzelnen Remote-Programme, die man publishen kann. Das sind jetzt einfach alle Programme, die ihr in einem Windows-Image findet. Das könnte jetzt ein Project sein, das könnte ein OneDrive for Business sein. Und das ist wichtig. Wenn ich jetzt nur ein Cloud-Deployment habe, kann ich dieses OneDrive for Business, sollte ich natürlich schon irgendwie zur Verfügung stellen, dass die Leute, wenn sie dann ein Word schreiben, die sind ja in einer Remote-Session gefangen. Die können jetzt da ja auch nicht die Datei auf ihrem iPad oder sonst wo abspeichern. Die sind auf einem Terminal-Server. Und da sollen sie auch bleiben. Aber sie sollen natürlich irgendwo Dateien abspeichern können, nicht nur erstellen und dann wieder schließen. Also hier kann man dann eben jetzt diese einzelnen Anwendungen hinzufügen. Man kann die User hinzufügen, die man berechtigen möchte. Und es müssen entweder User sein, die in meinem Azure AD sind, die ihr einfach weiß, die gibt es, oder wie man hier sieht, einfache Benutzer-Accounts, Live-ID, Microsoft Live-IDs. Und für ein iPad sieht das Ganze dann eben jetzt so aus. Es gibt einen RD-Client, kriegt man dann per Link schickt man denen am besten jemanden zu. Dreh dich um. Dann halt nicht. Ja, es gibt manche Kennwörter, die muss nicht jeder wissen. Es ist nämlich kein Demo-Account. Aber selbstverständlich. Das weiß ich leider nicht. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Es ist auch noch in Preview. Ja, genau. Aber Azure Remote App ist ja wirklich in der das jetzt erstmal in der Cloud. So, und was man jetzt hier sieht ist, dass der IT-Camper von mehreren Work-Resources Einladungen erhalten hat. Also ich habe eine von Rasmus erhalten, aber ich habe auch eine von Heike Ritter erhalten. Und ich nehme jetzt mal die von Heike Ritter dann und jetzt connectet er sich eben und zeigt mir dann die einzelnen Icons, die ich gepublished habe über dieses Image. Und kann dann eben jetzt ein Word aufmachen und jetzt launcht er eben Word und dann kann ich auf meinem iPad auch Word nutzen. Wenn ich, es wurde heute Morgen in der Keynote auch gezeigt, Remote IE, ähnlich, es ist das Gleiche, das heißt, es ist auch Azure Remote App, was da im Hintergrund ist, ich kann den auch hier freigeben. Ja. Also es gibt eben die Port Redirection und so weiter und die USB Connect gibt es ja. Ja, aber ich bin jetzt auch so ein großartiger iPad-User. Das funktioniert. Also ich kann hier oben auf Work Resources gehen und kann dann, glaube ich, hier auf Home komme ich wieder drauf, aber es gibt, hier oben komme ich wieder auf die zurück. Jetzt habe ich leider auf das Ding da geklickt, da wollte ich nicht drauf. Und wenn ich jetzt verschiedene hätte, offen hätte, dann würde ich die hier alle an den Balken sehen, ja.
Wenn ich dort irgendjemanden, der ein Windows Live Konto hat, einladen kann, ist das lizenzrechtlich, wenn ich den im Dom bereitstelle?
Das ist für die User, die man halt dort einlädt dann. Also ich, ehrlich gesagt, es ist Preview und es gibt noch kein Public-Lizenzmodell. Ich weiß, wo sie hingehen und ich weiß, in welche Richtung, also sie wissen es, die Produktgruppe weiß, in welche Richtung sie geht und was kommen wird, aber ich habe leider dazu noch keine zu scherenden Informationen. Gut, also das ist jetzt schön auf einem iPad, funktioniert auf einer Android, funktioniert auf dem Phone. Das ist halt geil. Ich habe jetzt die App nicht installiert. Wenn ich jetzt hier was malen würde auf Paint, ich habe sie gesehen, oder schreiben würde und ich verbinde mich dann von meinem Phone auf die gleiche Verbindung, habe ich das gleiche Dokument offen, mache da einfach weiter. Es ist wirklich eine coole Sache, wie man es halt von RDS-Servern auch kennt. Ganz kurz. Also bei einem Hybrid-Deployment habe ich natürlich File-Server im Hintergrund, die ich erreichen kann. Alles überhaupt kein Problem. Hier habe ich einfach irgendeinen RDS-Server in der Cloud, wo ich jetzt nicht irgendwas hinspeichern kann. Okay, also ich war letzte Woche noch in Redmond und da hieß es noch, dass das Lizenzmodell haben sie uns vorgestellt, aber es ist halt noch nicht public. Aber okay, ja, gut, vielleicht. Also dann weiß ich es noch nicht, dann habe ich es da nicht erfahren, dann muss ich die Presse noch lesen. Mache ich. Danke. War da eine Frage? Nein. Gut, wie gesagt, das Hybrid Deployment funktioniert eben über VPN und wer schon mal ein VPN über bestimmte On-Premise-Netzwerk und dann in die Cloud erstellt hat, weiß, wie das Ganze auch funktioniert. Ich muss die IP-Adressen konfigurieren, ich muss das Gateway konfigurieren, ich brauche das andere Gateway, die IP-Adresse von dem anderen Gateway, die müssen sich dann verbinden. Es gibt bestimmte Files, die man runterladen kann für sein eigenes On-Premise Gateway-Server, dass der konfiguriert wird. Genau, und dann Tunnel aufbauen. Gibt es Fragen zu Azure Remote App? Gut. War jetzt quick and dirty, kann normalerweise, ist das ein ganzer Stundentalk, wo man das dann auch aufbaut, das ganze VPN, aber ich wollte es jetzt einfach mit reinbringen, weil es zur Mobility gehört, aber... Auf welches? Über den Client?
Ist doch ein öffentliches Zertifikat.
ich weiß auch nicht, also das Einzige, was ich installiere, ist ein Client. Und ich melde mich an mit der ID, die der Benutzer, also die mein Admin eingetragen hat für mich, meine Benutzer-Account, und mehr mache ich da eigentlich nicht. Ich weiß jetzt.
Die Problematik umgehe ich doch mit Azure, oder? Ja.
Die Microsoft-Seiten sind mit VeriSign gesichert. Also, da soll.
Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo die Zertifikatsfrage herkommt. Ja, genau, aber. Okay. Also, ich habe jetzt nicht wie bei einem Mobile Device Management, dass ich da irgendwelche Profile enroll oder sonstiges. Gut. Wurde RMS gezeigt? Azure Rights Management Services? Gut. Würde ich kurz gerne zeigen. Also Rights Management Services hat man ja bereits auch schon on-premise. Man kann sich RMS-Server installieren und Notausgang? was mir es ermöglicht, meine Dateien über bestimmte Berechtigungen zu versehen, also dass ich sage, die Datei darf nicht weitergeleitet werden und so weiter. Ist natürlich schön, wenn man das Ganze on-premise nutzen kann, aber wenn ich jetzt auch meine Sachen in der Cloud habe oder in Office 365 oder so weiter nutze, dann möchte ich das vielleicht dort auch machen. Also man kann jetzt mit Azure AD und dann über die Rights Management Services eben Templates erstellen, die dann genutzt werden können. Es gibt zwei Templates, die sind im Vorhinein da, das reicht meistens auch, das ist sowas wie Read-Only oder eben auch ein View or Modify Permissions, das sind die zwei Standards. Oder ich habe auch noch eins für Outlook Web Access, wo man sagt, es darf nicht weitergeleitet werden. Was es aber auch gibt, und zwar mit Azure Rights Management Services, ist ein Connector in mein On-Premise-Netzwerk. Das heißt, die Templates, die ich da draußen erstelle, kann ich durchaus auch bei mir intern weiter nutzen. Und wenn ich diesen Rights Management Service, diesen Connector installiere, kann ich die Server konfigurieren, die dann eben das Ganze nutzen können, wie ein Exchange-Server oder wie ein SharePoint-Server oder auch ein File-Classification-Server, der automatisch, wenn irgendwelche Dateien auftauchen mit irgendwelchen Wörtern wie Credit Cards oder so weiter, dass sie das dann verschlüsseln. Das ist dann die Architektur zu dem RMS-Connector. Das muss konfiguriert werden, es sind ein paar PowerShell-Scripts notwendig, dass dieser Connector dann konfiguriert wird. Und es ist auch nie so, dass wir wieder was pushen, sondern es ist wieder so, dass der Connector sich natürlich die einzelnen Templates runterholt. Wer nicht mit den Azure-Zertifikaten arbeiten möchte, weil er sagt, er hat sein eigenes Key-Environment und er möchte auch seine eigenen Keys verwenden, die Möglichkeit gibt es auch, aber das ist auch wieder ein etwas komplexeres Prozess. Mittlerweile gibt es, okay, man kann sie schicken. Vorher, bis vor kurzem, war es noch so, man hätte mit seinem Server nach Redmond fahren müssen. Ist kein Witz. Der Blogpost heißt irgendwie so, share your keys oder bring your own keys without flying. Also neu, dass man jetzt eben nicht mehr fliegen muss. Gut, und das Ganze ist auch sehr, sehr simple und easy zu konfigurieren. Auch hier das Schöne, man kann es language-basiert machen. Also ich habe ein Template und je nachdem, welche Benutzer das ganze Template nutzen sollen, welche Sprache, kann ich dann einfach nur den Namen und auch die Beschreibung dazu ändern. Gehe wieder zurück. Es ist halb, die Keynote fängt an, ne? Ich mache gleich Schluss, dann können wir alle gehen. So, man hat hier die Templates. Es ist sehr, sehr einfach. Wenn ich jetzt schon eins habe, wie zum Beispiel hier Read-Write, und ich gehe danach in das Template hinein, dann sieht man bei dem Configure einmal die einzelnen Namen und Description, wo ich hier eben meine einzelnen Sprachen noch konfigurieren kann. Und bei den Rechten kann ich eben konfigurieren, welche Rechte, der hat jetzt hier Edit Content, das sind so Checkboxen, die ich mit angeben kann, was darf derjenige, wenn ich mit diesem Template eine Datei protecte, also schütze. Genauso kann ich hier dann aber auch noch konfigurieren, wenn dieses Template verwendet wird, bei Configure, ob zum Beispiel diese Datei einfach nach einer bestimmten Datei gar nicht mehr lesbar ist, also dass der Inhalt einfach ausläuft oder dass der Content auch nicht offline verfügbar gemacht werden kann, weil dann kann man ja auch nicht mehr vielleicht zugreifen. Also nur wenn er online ist und nur wenn er wirklich Zugriff auf die Rights Management Services hat, kann er den Content lesen. Also es sind coole Sachen, die hier mit dabei sind in dem RMS, das dann eben genutzt werden kann für Exchange, für Dateien, für SharePoint. Ja, über Device Management kann man auch im AD. Gut, ich hätte noch ganz viel anderes, aber es gibt einfach viel zu viel. Ich glaube, dass Windows Intune und ConfigMan, dass es dazu bestimmt der ein oder andere schon Sessions gesehen hat. Ich weiß nicht, ob hier jetzt gerade auf der Konferenz waren sogar auch, da nicken die Leute auch schon welche. Deswegen habe ich das jetzt auch ganz hinten angeschlossen, weil ich weiß, die Session gibt es meistens auf den Konferenzen. Aber was es eben Schönes gibt, wir haben wirklich die Möglichkeit zu gucken, was machen die Leute in der Cloud. Ich habe die Möglichkeit, Apps zu publishen, zentral, dass die Leute zentral den Zugriff haben. Ich kann die Benutzer mehr schützen. Ich habe eine klarere Übersicht über das Geschehen, über mein Azure AD, weil das immer so ein suspicious ist. Ich habe Rights Management jetzt mit drinnen und ich habe auch noch, ich denke, dass es bald part wird of the suite oder irgendwie extra noch dazu kommt, das ganze Thema Remote App, was mit dabei ist. Und nachdem sonst die Plätze nicht mehr frei sind in der Keynote oder in der Abschluss-Keynote, mache ich jetzt einfach mal grob Schluss und sage danke und viel Spaß.